Ja, hallo, da sind wir wieder beisammen.
Hallo Alex, grüß dich.
Hallo Thorsten.
Heute offiziell zur Folge 26, nachdem wir ja in unserer Preview oder Vorschau schon ein bisschen in die Zukunft geblickt haben, ohne in der Zukunft zu sein. Jetzt sind wir zurück in der Zukunft, um mal diesen Spruch wieder zu benutzen.
Man kann ja mal ein bisschen durcheinander kommen mit den vielen Zahlen, gell?
Ja, Zahlen.
Und mit Buchstaben. Wir haben es nämlich heute mit einer neuen Kassette zu tun von der Firma TDK. Die SA90-Variante ist das. Also wieder mal 90 Minuten, wie so oft bei uns, klar.
Das heißt wahrscheinlich wieder zwei Teile, weil wir haben da doch einiges wieder gefunden oder ja. Themen, über die wir gerne sprechen würden. Deshalb könnte es sein, dass es wieder die berühmte Zwei-Teile-Variante gibt. Wir gucken aber, ob wir das irgendwann auch wieder hinkriegen und etwas uns mehr beeilen. So, jetzt verlieren wir schon wieder ein bisschen Zeit.
Genau.
Wir sollten vielleicht noch kurz sagen, in welchem Zeitalter wir uns befinden. Also
Anfang 1988. Also wir sind mal wieder ein bisschen weiter nach hinten gegangen in den 80er Jahren und ja, freuen uns drauf.
Also wir sind auch wie schon in die Zukunft fast gereist, zumindest der 80er. Dann würde ich vorschlagen, du machst den berühmten Satz, drück aufs Knöpfchen, Alex, und wir schauen, was als erstes uns beglückt.
Oh ja,
etwas Gleichlaufschwankung mal wieder. Es ist immer am Anfang das Problem, ne? Aber es ist eine wunderschöne Nummer.
Genau, altbekannt.
Warte mal, ganz kurz vielleicht nochmal. So, jetzt haben wir zumindest auch nochmal ein bisschen die Vocals richtig gehört.
Ja. Wet, Wet, Wet mit Angel Eyes haben wir da gehört. Das war ein ganz veritabler Hit, wie man so sagen würde.
Naja, um ein bisschen schon mal zu spoilern, es war bis dann 1994, die Love Is All Around kam, sogar die erfolgreichste Single der Band, zumindest in Deutschland. Ne? Und ist auch bis heute sogar die zweiterfolgreichste Single. Also da haben wir so gesehen von Wet, Wet, Wet
schon einen richtigen Kracher, muss man sozusagen. Ja, absolut. Veröffentlicht im November 87, dann in die Charts gekommen Anfang 88, in Deutschland eben Platz 17 immerhin, also keine Top 10, aber in ihrer Heimat UK war es wenigstens die Nummer 5. Dann andere Staaten auch noch, Belgien, Neuseeland, sage ich schon. Ich springe schon zu schnell. Belgien, Niederlande, jeweils Platz 3. Neuseeland
ist ein bisschen
auch.
Wasser dazwischen, würde ich mal sagen.
Ja. Neuseeland war es Platz 4 und in Irland Platz 9.
Dafür haben die Österreicher und Schweizer und Amerikaner irgendwie nicht so den Bezug gefunden. Ne? Die fanden das irgendwie nicht chartkompatibel auf jeden Fall.
Scheint so.
Da hat es nicht geklappt. Wir hatten davor ja auch immer mal so ein, zwei Songs, die noch so einen Klammer danach hatten. Mhm. Weil der Song heißt ja eigentlich, wir sagen Angel Eyes, ja, und dann weiß auch jeder Wet, 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 das ist die Nummer.
Ja.
Offiziell heißt er aber auch Angel Eyes Home and Away. Und es gibt sogar eine kleine Side-Story, vielleicht erzählen wir die gleich jetzt, weil da passt es am besten dazu. Der Titel dieses Home and Away kommt daher, dass es eine frühere Version des Songs gab unter dem Namen, also eigentlich nur unter Home and Away. Und das hat sich dann irgendwann mal dann auch auf einer Kassettencompilation, so richtig schön, Kassettencompilation, ist unser Thema, namens Honey at the Core. Das war so 86 rumbefunden. Und da haben sie irgendwie Rudimentäre des Songs aufbewahrt und gesagt, wir machen aber aus Home and Away Angel Eyes. Und irgendwo klingt Angel Eyes auch nochmal ein bisschen positiver. Aber der Song ist einfach schön.
Ja.
Wir sollten vielleicht mal drauf eingehen. Der Text, gerade im Refrain, der hat so ein paar Bezugspunkte.
Ja, stimmt. Sagen, ne? Zu wirklich berühmten Songs, nämlich zu Walk On By und zu The Look of Love von Hal David und Burt Bacharach. Look of Love war gesungen dann aber von Dusty Springfield, in der Version eben so richtig bekannt geworden. Und darauf nimmt es im Text, im Refrain Bezug.
Ja. Und sie haben nochmal auch eine ganze Strophe sogar aus einem Squeeze-Song, geklaut, benutzt. Heartbreaking World heißt der Song von Squeeze. Und das hat auch dazu geführt, warum dann später auch entsprechend der gute Mann von Squeeze, nämlich der Chris Difford, als Mitautor entsprechend genannt wird. Also so gesehen haben sie sich da gut gut verständigt und ich glaube, da hatten beide Spaß dran, denn die Nummer, hast du ja gesagt, war sehr, sehr erfolgreich.
Absolut.
Wir sollten mal auf das Album zu sprechen kommen. Das war ja die dritte Single aus dem Debütalbum und das Debütalbum kam ja auch 1987 raus.
Genau, das war Popped In, Sold Out und das Sold Out nicht ausverkauft, sondern ausgeseelt. Gewissermaßen. Auch in den Charts ganz gut platziert. Also vor allem wieder, das ist interessant.
Wieder Neuseeland oder was? Neuseeland
wieder Platz 6 und Niederlande Platz 12, Schweden 13. In Deutschland nur Platz 44. Aber UK in der Heimat, da ist es sogar eine Nummer 1 gewesen. In den USA dagegen unter ferner liefen.
Ja, 123. Aber immerhin in den USA war es diesmal das Album wenigstens drin. Wieder die Österreicher und Schweizer. Hallo, was ist los mit euch? Haben da wieder das, weiß ich nicht, vielleicht gab es das nicht zu kaufen. Es war auch noch ganz spannend, weil du ja gerade gesagt hast, in UK war das auf Platz 1.
Ja.
Das war ein richtig harter Kampf, ne? Also ein richtiger Battle zwischen dem Song, also nicht dem Album, zwischen Bad Red Red und einer anderen nicht gerade kleinen Persönlichkeit.
Ja, ne? Michael Jackson mit Bad war der da gerade am Start und haben sich gebattelt, aber
Sie haben es dann Gott sei Dank geschafft. Ne? Im Januar, also am 16. Januar sind sie dann auch in, also 88, sind sie dann auch entsprechend auf Platz 1 gekommen und haben dann entsprechend die Erfolge gefeiert. Es waren auch wirklich noch richtig gute Songs drauf. Ne? Wir haben gesagt, das Angel Eyes war die dritte Single. Die erste Single war die Wishing I Was Lucky. Auch eine richtig schöne, so ein bisschen auch beschwingtere Nummer. Sweet Little Mystery haben, glaube ich, auch noch viele im Ohr, hätte ich jetzt gesagt. Und es gab dann noch nach Angel Eyes Temptation, die dann im März 88 rauskam. Also von daher wirklich schönes Ding. Und da wir ja inzwischen auch schon ein paar Jahre seit der Veröffentlichung im Lande haben, gab es auch natürlich schon Sondereditionen.
Hat sich angeboten.
30 gab es dann nochmal was mit insgesamt sogar 18 Titeln drauf.
Ja, ganz interessant. Da waren es dann sogar 18 Titel. Dann gab es eine Vinyl-Version ganz am Anfang, als veröffentlicht wurde, mit 9 Songs nur. Und auf der CD waren dann auch schon 13.
Naja, das war aber damals ja der Punkt. Mhm. Ne? Du hattest ja eine limitierte Spielzeit auf der Vinyl. Da konntest du ja, ich glaube, weiß ich nicht was, irgendwie 45 oder irgendwas in der Größenordnung war ja maximale Spielzeit, also sprich die Hälfte davon, 23 Minuten pro Seite.
Ja.
Und dann hattest du halt das Problem. Und auf der CD, das war ja das große Ding, da konnte man ja ganz viele Titel draufpacken. Und entsprechend hat man dann natürlich so ein bisschen das Enhanced, wie man so schön ja sagt. So, während du hier spulst, mache ich mal etwas, was vielleicht nochmal zur Band zu sagen ist. Das spult aber heute relativ laut, kommt mir so vor,
ich
oder?
Weiß auch nicht.
Also, alter Schwede hier, was ist los hier? Die Band müsste dir eigentlich deshalb auch gefallen, denn das sind mal wieder Schotten.
Genau, ich hab's ja mit den Schotten
Und
dem schweren Verständnis, wenn man Telefoninterviews mit ihnen macht.
Ja, da wäre ich, würde ich sagen, hello, goodbye, auf Wiedersehen. Der Name Wet Wet Wet, der stammt aus einem Song von Skritti Politti.
Ja.
Auch eine sehr, sehr kultige Band. Nämlich aus dem Song, müsste man sich da mal anhören, Getting, Having and Holden. Und ja, angefangen haben sie so ein bisschen als Clash-Coverband und dann haben sie sich aber entsprechend mit, wie wir schon gesagt haben, Wishing I Was Lucky, in die Top 10 der UK-Charts katapultiert. Und ja, einen ganz besonderen großen Erfolg hatten sie vor allem, das war so eine Benefizplatte mit einem Beatles-Cover.
Ja, genau. With a little help from my friend. Das haben sie für wohltätige Zwecke aufgenommen und sind tatsächlich auf Platz 1 gekommen damit. Ja.
Ich muss ja bei dem Song, also ich habe den Song With a little help from my friend ja eigentlich von Joe Cocker im Ohr.
Ja.
Und da müssen wir jetzt so einen kleinen Exkurs machen, das liegt mir einfach auf der Seele. Jedes Mal, wenn ich diesen Song höre von Joe Cocker, With a Little Help from a Friend, habe ich eine Serie im Kopf.
Ich weiß welche.
Ja.
Wunderbare Jahre.
Und absolut.
Das passt ja auch super. Die ist in den USA tatsächlich auch 1988 gestartet. Also genau in dem Jahr, in dem wir uns befinden.
Wobei sozusagen. Ja Joe Cocker diese Version ja schon deutlich älter ist.
Ja.
Ne? Weil wiederum die Serie spielt ja eigentlich so, ist so eine 60er, Anfang 70er Jahre Retro-Sendung mit den drei Protagonisten Kevin Arnold, Winnie Cooper und Paul Pfeiffer. Und ja, das ist einfach, also ich habe die super, super gerne gesehen. Das war für mich einfach, ja, ich weiß nicht, die haben ja Themen so, die einfach das ja, Pubertät betrifft.
Genau, ne? Und das hat jeder von uns ja auch irgendwie mit erlebt oder eigene Erfahrungen da gemacht. Und dann spricht einen das natürlich schon sehr stark an. Also ich kann dich gut verstehen. Ich habe es nicht so oft gesehen, aber du bist ja richtiger Fan, ja?
Ja, also ich fand es großartig. Es hat aber auch noch so der Kick, den ich dadurch hatte. Also abgesehen, klar, dass ich, ja, Winnie Cooper war auch irgendwie, ne? Also ich kann Kevin Arnold schon verstehen. Aber was ich ganz spannend fand, das wurde ja jetzt nicht so klassisch erzählt, sondern das war, die Geschichten waren immer so ein bisschen rückblickend. Und zwar aus dem Blickwinkel des Erwachsenen Kevin Arnold, der das aus dem Off kommentiert hat, so, also als ich damals also das gemacht habe und so weiter. Und dann siehst du halt die Sequenzen. Und das Besondere, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich da so begeistert war, denn der Sprecher, also der deutsche Sprecher wohlgemerkt, das war der Norbert Langer, und den kennt man als Magnum. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, habe ich dann für mich immer Magnum aus dem Off gesprochen. Und das fand ich, also ich mag die Stimme einfach. Das ist einfach eine richtig angenehme. Ja. Und klar, Magnum hat man natürlich, oder ich zumindest auch damals immer geguckt.
Ja, ja, ja. Du, aber nicht nur du mochtest diese Serie, also die hat ja auch wirklich richtig Preise abgeräumt. Das ist Wahnsinn. Also direkt 88 auch ein Emmy, ein Grammy als beste TV-Komödie, dann mit einem Golden Globe als Serie dann auch ausgezeichnet. Also ganz toll. Es ging nicht nur dir so. Da gab es andere, die auch begeistert
waren. Den Geschmack der Amerikaner auch getroffen. Was noch ganz interessant ist, weil wir ja gerade über den Norbert Langer gesprochen haben, dem deutschen Synchronsprecher, in der Originalversion, also in der US-Version, gab es natürlich auch jemanden, der dann entsprechend diese Off-Stimme war, und der nannte sich Daniel Stern wahrscheinlich dann.
Ja, ja.
Und den kennt man wiederum, weil das war einer der beiden Einbrecher aus Kevin genau. Allein zu Hause.
War es der Lange oder der Dicke mit der Glatze? Das ist jetzt die Frage, gell?
Nein, es war der Lange. Das fand ich halt auch ganz... Also das war auch eine Information, die ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, weil ich natürlich... Was heißt natürlich? Ich habe eigentlich immer die Originalversion auf Deutsch gesehen. Also Originalversion auf Deutsch ein bisschen...
Ja, ja.
Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß.
Ne? Also die Version in Deutsch, und deshalb hatte ich das gar nicht so auf dem Zettel. Geschweige denn, dass ich wahrscheinlich auch die Synchronstimme von Daniel Stern gar nicht gekannt hatte.
Ja,
aber fand ich eine lustige Side-Note, also deshalb fand ich das ganz, ganz interessant.
Hast du denn das Remake, was jetzt erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist, auch nochmal irgendwie gesehen?
Nee, gebe ich ganz ehrlich zu.
Ja, ich nämlich auch nicht. Also das war bei der Recherche, ist das für mich dann eigentlich erst aufgetaucht.
Es gab ja auch jetzt eigentlich nur 5 Folgen, ne? Also das heißt
irgendwie... Nee, es gab noch ein paar mehr, aber...
Okay. Nur 5 haben sie ausgestrahlt.
In 5 davon hat der Kevin Arnold Darsteller, der Fred Savage, Regie geführt.
Ah, okay, alles klar.
Genau.
Nee, aber ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das hat dann auch einfach so ein bisschen den Zeitgeist. Also ich meine, natürlich kann man sagen, ja, wie ist es denn ihnen ergangen, wenn sie dann, keine Ahnung, 30 Jahre älter sind?
Ja, ja.
Wahrscheinlich auch nochmal ganz interessant. Aber nee, ich behalte wunderbare Jahre und verwunden mit Joe Cocker einfach so in Erinnerung. Wir waren aber jetzt ganz woanders. Wir waren bei Wet, Wet, Wet.
Genau, wir müssen eigentlich ein bisschen weitermachen, gell, mit der Biografie und Diskografie, whatever.
Ja. Wir waren auf jeden Fall, ich glaube, wir müssten jetzt so zeitlich, waren wir ja irgendwie so dann bei 88. Das passt, weil das zweite Album von ihnen, Holding Back the River, das kam 89. Und sie haben auch 89 was ganz Schönes gemacht. Sie haben nämlich ein Konzert gespielt, was jetzt nichts Besonderes ist, aber das Konzert zumindest.
Gratis-Konzert tatsächlich im Glasgow Green, einen großen, großen Park in Glasgow. Da waren dann echt 75.000 Fans, und es war einfach ein Dankeschön für die Fanunterstützung, haben sie sich gesagt.
Ja, aber das finde ich toll.
Super,
ne? Also einfach so dieses, einfach... Hey, cool, dass ihr uns supportet. Das finde ich echt großartig. Dann 92, also ja, ein bisschen kleinere Pause dazwischen, gab es das dritte Album, High on the Happy Side. Und da war dann auch ihr zweiter Nummer 1 drauf. Und das werden wir nochmal auch als Hörtipp euch geben, weil diese Nummer ist wirklich wunderschön. Das ist zwar dann, wenn ich gerade gesagt habe, 92, keine 80er-Nummer mehr, aber wir sind ja da bei den Hörtipps, Gott sei Dank, frei.
Genau.
Und nehmen das, was wir meinen, dass ihr gerne nochmal hören sollt.
In dem Fall Goodnight Girl.
Ja, also das ist wirklich eine richtig tolle Nummer. Und dann kam das Jahr 94, ne? Und das Jahr 94 war dann das große, richtig große Jahr.
Richtig, von Ihnen. richtig groß. Da haben sie eine Coverversion von Love Is All Around von den Trucks auf dem Soundtrack von 4 Hochzeiten und ein Todesfall untergebracht. Und das war der Mega-Hit. Der war wirklich 15 Wochen lang in England auf Platz 1. Nur zwei weitere Singles haben diese Dauer auch geschafft, tatsächlich. Also großes Lob und, ja, und ein Riesenhit.
Ja gut, ja, der Film war natürlich auch ein Riesenerfolg. Ja. Ne? Ist ja auch, muss man auch einfach sagen, ein geiler Film. Also von daher hat sich das schon, und das hat auch einfach super gepasst. Das hat wirklich, also ein total geiler Match einfach. Und dann, ja, es ging dann so ein bisschen weiter, drei Jahre später, ne, 97, dann haben sich so ein bisschen aber leider schon erste Auflösungserscheinungen gemacht. Der Drummer ist raus, der Sänger ist dann 99 auch raus und ja, dann hat sich auch die Band letztendlich mehr oder weniger aufgelöst. Mhm. Und erst 2004 gab es dann aber
wieder eine Reunion mit einer schönen Single, All I Want, und ein Greatest Hits Album kam noch dazu. Also sie haben es einfach nochmal versucht, vor allem jetzt Marty Pello, so heißt ja der Sänger,
ja,
um den jetzt auch nochmal zu nennen. Und ja, es folgten dann tatsächlich auch noch weitere Alben. Also 2007 war Timeless am Start, 2013 wiederum ein Best-of, Step by Step nannte sich das. Und zum Jubiläum 2017 haben sie also nochmal drei Konzerte in Großbritannien gemacht. Dann
gab es nochmal eine Trennung.
Gab es wieder eine Trennung, ja. Also eine wechselvolle Geschichte, sagen wir mal so, ja.
Aber sagen wir so, sie haben sich immer mal wieder zusammengetroffen, aber seit 2018 haben sie jetzt dann einen neuen Frontman, den Kevin Sim. Und das letzte Studioalbum von den Herren war dann 2021 und das hieß The Journey. Und wir wissen nicht, ob die Journey nochmal weitergeht oder nicht.
Oder ob sie überraschen.
Beendet ist. Beendet ist aber jetzt unser Kommentar zu Wet, 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 Angel ja, Eyes.
Ist doch ganz schön lang wieder ausgefallen, gell? Wir geben Gas. Ach,
was denn? Das waren wichtige Informationen.
Ja, ich habe schon mal gedrückt, hast du gemerkt.
Ja, gell? Ja.
Du wolltest dich abwürgen.
Nein.
Oh.
Ja, jetzt ist die Voice wieder weg.
Ich höre da so Miami-Sound so ein bisschen raus, gell? So
von ja, der es ist auf jeden Fall. Ah, jetzt hätten wir nochmal hören können, wie der Song heißt.
Ja, ja, stimmt, Mist.
Ich komme leider nicht so hoch, schnell. Sonst würde ich es nochmal nachsingen.
Ich auch nicht.
Warte, ich helfe dir. Nein. Ja. Hallo, wer jetzt uns noch weiter zuhört, vielen Dank. Ja, aber du hast sehr schön zumindest gesagt, gesungen, wie der Song heißt von der Band Imagination. Und das war die erfolgreichste Single in den US-Dance-Charts. Imagination, da denken doch viele, Just an Illusion. Richtig, das sind die. Aber eben diese Nummer aus dem Jahre 88 war in den US-Dance-Charts wohlgemerkt sogar eine Nummer 1. Aber auch in den deutschen Single-Charts hat sich das Ding nicht präsentiert.
Genau. Nein. Das ist ja das Spannende. Also in England haben sie es noch auf die 62 geschafft und netterweise sind wieder die Benelux-Staaten ein bisschen mit am Start gewesen. Belgien 34 und Holland 48.
Ja, aber das wollte ich eigentlich so ein bisschen sagen, weil bei Imagination hat, also gebe ich auch ehrlich zu, war bei mir, ich kenne da so, ja, 3-4 Nummern vielleicht. Mhm. Ne? Gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber man hat am Ende, haben die 7 Studioalben veröffentlicht, 13 Compilations und insgesamt 32 Singles veröffentlicht.
Ja.
Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die untätig waren, sondern eigentlich sehr, fleißig, sehr produktiv.
Ja.
Und wie gesagt, wir gehen jetzt ja gleich nochmal drauf ein, auch durchaus Chart-Erfolge hatten, auch wenn jetzt die zum Beispiel nicht in den Charts war. Übrigens nebenbei, kleiner Hinweis, wenn ihr die im Streaming sucht, die werdet ihr leider auch nicht finden.
Richtig.
Also wir haben sie zumindest nicht gefunden. Also das ist leider nicht verfügbar. Deshalb, wahrscheinlich die üblichen Quellen, YouTube oder sowas, müsst ihr mal schauen. Vielleicht eine Anmerkung noch, den Song, den wir jetzt gerade Mhm. Auch du gesungen hast.
Ja, ich habe es versucht, wie gesagt.
Den hat der gute Arthur Baker geschrieben.
Ja.
Den könnte man kennen, so als besonderer Groove- und Sound-Experimentmeister, der auch mit New Order, New Edition, Naked Eyes und Diana Ross zusammengearbeitet hat.
Also ganz, ganz relativ große Namen.
Ja,
schon, ne? Ja, war wirklich auch bekannt.
Das Album, das war, wir haben ja gesagt, insgesamt 7. Das war insgesamt das 5. Studioalbum und war aber leider irgendwie nicht nee, so
der große Hit. Die Holländer haben mal wieder ein wenig die Ehre gerettet und dort ist es immerhin auf Platz 70 gelandet.
Ja,
aber es gab 4 Singles aus diesem Album. Die anderen waren noch The Last Time, I Know What Love Is.
Entschuldigung, ganz kurz, da muss ich schmunzeln, weil das passt ja zeitlich. Schon, das passt ja auch, es gibt ja den Song von Foreigner, die Fragen, I Wanna Know What Love Is.
Genau.
Und wahrscheinlich war dann die Antwort von Imagination, I Know What Love Is. musste ich jetzt loswerden.
Ja, das ist gut. Und Hold Me In Your Arms haben sie auch noch rausgebracht. Ja.
Ja. Die Band hat sich 81 in UK gegründet und hat die, wir haben ja gerade gesagt, Imagination, das basiert wirklich auf dem Song von John Lennon, also Imagine. Da haben sie einfach eine Abwandlung gemacht und haben dann im April 81 mit Body Talk ihre erste Top-10-Nummer schon in England gehabt, obwohl, muss man jetzt ja auch sagen, damals auch schon die Radios nicht immer der Innovation ganz offen waren.
Ne? Ja, nee, da haben auch durchaus dann die Clubs und die ersten DJs auch irgendwie eine Rolle gespielt und in den Clubs wurde das gepusht wie nochmal was und dann hat es irgendwann auch funktioniert und gereicht für die Charts und das sogar für die Top Ten. Also Body Talk ist tatsächlich, kann ich mich noch erinnern, also hat mir auch gut gefallen. Ja.
Hat mir auch gefallen, ich habe sie mir auch nochmal extra angehört, ich habe sie auch nochmal in Verbindung mit dann dem großen Hit von 82, Just an Illusion gehört. Und ich finde, dass sie da...
waren sie faul, meinst du?
Nein. Überhaupt nicht. Also es gibt den anderen Text dazu. Und nein, aber musikalisch klingt, wenn man sich das wirklich so anhört, Body Talk, wie eine leicht langsamere Version. Oder beziehungsweise bei Just an Illusion haben sie das Tempo ein bisschen abgespeedet. Aber ich sag mal so, Synthi-Bass und bestimmte Stilelemente haben sie übernommen. Aber hey, ganz ehrlich, warum denn auch nicht?
Ja?
Das, ja. Die Body Talk hat funktioniert und warum denn nicht? Und am Ende entscheidet der Hörer, ob das gut ist oder nicht. Ne?
Ja, Body Talk hieß auch das Debütalbum von Imagination und genau, das ist recht gut platziert gewesen. In England Platz 2 und in Deutschland. Entschuldigung, nein.
Du bist jetzt gerade bei Just an Illusion.
Ich bin schon zu weit gerutscht.
Alex, du musst deine Geschwindigkeit, deine Geschwindigkeit etwas
drosseln. Ich muss meine Brille putzen, das ist es.
Nein, denn das Body Talk Album, ja, das hatte noch 2 Singles, In and Out of Love und Flashback, war aber in Deutschland nicht in den Charts, dafür aber die beiden Singles in England. Ne? Und das, was du gerade gemeint hattest, stimmt. Just an Illusion war ein richtig großer Hit. UK Platz 2, Deutschland Platz 7. Und dann gab es noch die Music and Lights. Ne? Auch eine Nummer, die recht erfolgreich war.
Ja, Platz 18 in Deutschland, in England Platz 5. Nummer 1 sogar in Frankreich und Italien. Also das hat sozusagen die mediterraneren Menschen angezogen. Ja.
Insgesamt hatten sie aber dann wirklich auch weitere Single-Erfolge und was auch, ja, was heißt beachtlich ist, ne? Aber man hat das vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, die waren wirklich weltweit auf Tour, ne? Also zum Beispiel in Algerien, was jetzt auch nicht so das Land ist, wo ich jetzt sagen würde, klar, ich gehe mal auf Tour nach Algerien, vor allem haben sie davon 100.000 Menschen irgendwie begeistert, war noch in Fernost und ja, Ende der 80er hatten sie dann nochmal so eine Art Megamix, der vor allem in Frankreich durchgestartet
genau, ist. Genau, auf Platz 6 und waren dann wirklich auch 4 Monate in den Top 10. Ein Album nochmal rausgebracht, All the Hits, was auch wiederum in den Top 5 in England und Frankreich war. 6 Monate auf Tournee unterwegs gewesen, also wirklich auch Russland mit dabei und Japan, also haben überall ihre Fans gehabt.
Ja, also deshalb sage ich ja. Aber 91 ist es dann so ein bisschen zu Ende gegangen, weil sich da auch die Mitglieder so ein bisschen aufgelöst haben. Und ja, der Erfolg hat dann auch nicht mehr so wirklich Einzug gehalten, sodass sie sich dann offiziell 92 aufgelöst haben. Aber es gibt sie so gesehen noch. Nicht alles im Streaming, ja, kleiner Hinweis. Ja. Aber ja, die wirklich ganz großen Hits sind auf jeden Fall vertreten. So, und jetzt,
du hast
schon gespult.
Genau. Ja.
Lass mal schauen, was noch kommt. Im Moment. Kick and Bass. Kick and Snare, nicht Kick and Bass.
Ich mochte das vom Style. Also.
Jetzt kommt der Bass.
Ja. Bisschen Stimme noch und jetzt breche ich dann mal ab.
Ja, jetzt wäre auch, egal.
Wir wollen es ja nicht übertreiben.
Ja, wir wollen es ja spannend gestalten für euch, was denn das gewesen sein könnte. Wer drauf gekommen ist, Glückwunsch und sagt Gladys Knight in the Pips, Love Overboard.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da drauf gekommen wäre, ehrlich gesagt.
Nein.
Also tatsächlich. Bin ich jetzt mal ehrlich.
Muss ich auch zugeben, das hätte ich jetzt auch nicht sofort rausgehört. Ist im November 87 rausgekommen. Wir hatten es jetzt öfter schon in Deutschland tatsächlich nicht in die Charts geschafft, aber in England auf Platz 42, USA sogar auf Platz 13, in den R&B-Charts sogar Nummer 1, Kanada Platz 59.
Ja, es war in den USA, also die Band selber hatte insgesamt 10 Nummer 1 jetzt in den R&B-Charts, war die letzte R&B Nummer 1 und hat einen Grammy gewonnen, also diese Nummer. Und ich finde den Titel so geil, weil das ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen, als ob man irgendeine Kategorie finden musste.
Genau. Beste Darbietung eines Duos oder einer Gruppe mit Gesang, -Pop, Kategorie R&B.
Wobei ich jetzt, ich würde jetzt sagen, was denn jetzt Pop? Also es gibt im Pop die Bereich R&B auch nochmal als Unterkategorie.
Offensichtlich,
für mich wäre das eigentlich eine eigene Kategorie gewesen. Aber gut, trotzdem Glückwunsch. Also ich meine vor allem, die Band hat wirklich sehr, sehr viele Erfolge gefeiert. Also deshalb überhaupt nicht, despektierlich. Das Album, das kam auch im November 87 raus. Das hieß All Our Love. Da sind wir auch wieder dabei dem Thema. Es war im gesamtdeutschsprachigen Raum nicht in den Charts. Mhm. UK auch eher weiter unten, war aber dafür in den USA Gold.
Mhm. Genau, also insgesamt schon das 6. Goldalbum. Und dort, ja, Platzierung in den normalen Albumcharts auf 39. R&B wiederum Platz 1. Es war das letzte Studioalbum als Gesamtband, als Quartett mit The Pips, also die sich dann eben rausgezogen haben. Gladys Knight hat danach einfach solo wieder weitergemacht. Also sie war immer wieder auch solo sehr aktiv, muss man dazu sagen. Und hier war das letzte Mal ein Zusammenspiel mit den Pips.
Ja, produziert hat das Ganze hier auch oder mit dabei war auch der gute Burt Bacharach, der ja auch wirklich ein riesengroßer Songwriter, vor allem seit den 50er Jahren ist. Und insgesamt hat die Band 25 Studioalben gemacht, 78 Singles von 61 bis 1988 und 10 Millionen Tonträger verkauft, vorwiegend in den USA. Und waren also, das ist, glaube ich, das Besondere, also die Band war mehr als 3 Jahrzehnte wirklich eine der erfolgreichsten in diesem Genre, gerade so Anfang, Mitte der 70er, 73, 74, da waren sie sogar die erfolgreichste Gruppe Amerikas in den Charts. Und wenn man so guckt, was die so für Hits
super
hatten.
Ja, also wirklich mit das Bekannteste noch aus den 60er Jahren war I Heard It Through the Grapevine, aber auch zum Beispiel Neither One of Us oder Midnight Train to Georgia, das war 1973 und die einzige Nummer 1 Single in den normalen Single-Charts. Und große Hits auf jeden Fall.
Gegründet hat sich die Band ja schon 1952, also muss man berücksichtigen, die gute Gladys Knight, die ist im Mai 1944 geboren, also der Schnellrechner weiß, 8 Jahre erst alt, also das heißt, sehr, sehr, sehr jung. Anfang der 60er haben sie sich dann umbenannt, eben, also da hießen sie eben nur The Pips, dann war es eben Gladys Knight and The Pips. Und sind eigentlich so seit 64 in dann der offiziellen Besetzung gewesen. Das war sie, das war Bubba Knight, Edward Patton und William Guest. Und ja, haben dann entsprechend in den 70er Jahren, wie man so schön heißt, gut abgerissen.
Kann man so sagen, ja. Irgendwann gab es auch mal ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Label, so Vertragsverhandlungen. Das hat dann nicht so ganz gut funktioniert.
So 77 rum, ne?
Genau. Also, Gladys Knight hat dann auch noch mal Soloalben veröffentlicht. Die waren aber jetzt nicht so der ganz große Erfolg. Dann wurde 1980 ein neuer Vertrag bei Columbia unterschrieben. Und es ging dann wirklich weiter mit stärkeren Hits und Erfolgen.
Ja, genau. Da hatten sie dann About Love, Visions und dann auch wieder ein bisschen weniger erfolgreich. Und dann eben 87, das, was wir ja gerade schon gesagt haben. Sie haben sich dann aber eben 89 getrennt. Ja, das heißt, ab da hat Gladys Knight solo weitergemacht. Es gab dann nochmal eine kurze Reunion 1996 zur Ehrung der Hall of Fame. Und wir sollten vielleicht nochmal so ein bisschen auf Gladys Knight eingehen, weil da gibt es schon noch ein bisschen was zu erzählen zu der guten Dame.
Ja, genau. Also sie war beispielsweise dabei bei That's What Friends Are For zusammen mit Elton John und Stevie Wonder und Dionne Warwick. Platz 1 auch in den USA, also richtig, richtig großer Hit.
Ja. Dann hat sie den James Bond Song License to Kill gesungen, ne? Und das war übrigens die einzige Chartplatzierung in Deutschland, 89 auf Platz 3, erfolgreicher als in England sogar, da war es nur in Anführungszeichen nur Platz 6. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir sprechen gleich nochmal ein bisschen mehr über dieses Thema James Bond, aber lass mal nochmal kurz dazu weitersprechen. 96 hat sie dann auch nochmal bei den Olympischen Spielen in Atlanta, weil sie kommt auch entsprechend daher, also sie ist in Atlanta geboren, in Georgia. Und hat dann auch nochmal 2019 die große Ehre gehabt.
Beim Super Bowl aufgetreten. In Atlanta war das damals auch. Und das ist ja immer der Ritterschlag gewissermaßen.
Ja, absolut. Weil wir gerade gesagt haben, ne, James Bond Titelsongs. Und wir haben jetzt ja schon insgesamt, wir hatten Sheena Easton und wir hatten Aha. Und jetzt haben wir sozusagen den dritten James-Bond-Song und ich glaube, da sollten wir einfach nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ist schon einfach auch echt kultig, ne? Was man da so findet.
Ja.
Und Informationen, die ich so in der Form auch noch nicht wirklich hatte.
Nee, absolut. Also es ist ja wirklich, es ging los mit James Bond im Jahr 1962. Also es zieht sich ja jetzt über 6 bis 7 Jahrzehnte schon. Das ist wirklich Wahnsinn. Und diese Songs sind sehr ikonisch geworden. Am Anfang, klar, eher die Instrumentalversionen, das typische James Bond-Theme und ein paar Varianten
auch. Genau, und es gibt auch das 007-Thema, ne, das eben dann gerade am Anfang, also Anfang der 60er Jahre, eher in diesen Action-Szenen und drin, entsprechend drin war. Und, kleine Side-Note, die Band Softcell, die man ja auch noch von Tainted Love kennt, hat doch es wirklich auch für nötig gehalten, also und das meine ich gar nicht abwertend, sie haben auch eine Version vom 007-Theme gemacht. Das findet man auf dem Album This Last Night von 84, wo andere Songs wie Down in the Subway oder Soul Inside drauf sind. Also nicht wundern, wenn ihr bei Softcell auch gerne mal ein bisschen James Bond Gefühle bekommt.
Ja.
Aber zurück, wir waren ja bei...
Zurück, genau.
Wir springen, innerhalb des Springens springen wir, ne?
Ein wenig, sehr geil. Aber ja, du, alles gut.
Ja, ich fand es ja ganz spannend, dass gerade so Anfang der 70er Jahre, ne, da gab es ja dann Live and Let Die, 73 genau gesagt, da ging es dann auch so langsam los, dass die Songs so in Richtung Oscar... Nominierung zumindest mal gegangen sind.
Das war die erste Oscar-Nominierung. Ja. Das war ja von Paul McCartney und den Wings.
Richtig,
Live and Let Die. Und danach war es jetzt nicht Standard, aber immer wieder. Also mit Carly Simon, Nobody Does It Better und For Your Eyes Only, Sheena Easton, war auch für einen Oscar nominiert. Ja. Aber so richtig gewonnen hat es ein bisschen gedauert.
Noch, ja, gell? Das war ja schon 2012 mit Adele. Ne?
Ja, ja.
Aber mit Adele hat es dann den Bann gebrochen. Ne? Denn danach wurden dann alle Songs, die dann noch kamen, dann wirklich nicht nur nominiert, sondern es waren dann auch Siegertitel.
2015, der gute Sam Smith hat es mit Writings on the Wall geschafft und Billie Eilish tatsächlich mit No Time to Die 2020.
Was mir so, ich sag mal so, ab wann fängt bei dir es eigentlich an, dass du die James Bond Songs noch so wirklich im Ohr hast?
Ach, dadurch, dass die Filme ja immer wieder gezeigt werden, eigentlich schon sehr, sehr früh. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt, also so mit Goldfinger, Shirley Bassey, würde ich sagen, eigentlich schon. Aber, ja, dass ich sie selber, oder dass sie dann auch im Radio liefen oder so, das ist natürlich mit den 80er Jahren eigentlich erst dann.
Ja, aber es ist ja trotzdem diese Erinnerung, ne? Dass man, ja, wenn man einen Song hört, dass man einfach weiß, weil man ja auch, ich sage jetzt mal von der Melodieführung, der gute John Barry hat ja da auch so ein bisschen seine Handschrift mit drin gehabt, aber ist bei mir auch ähnlich, ne? Also Goldfinger ist sowas, wo ich wirklich weiß, und die ist von 64, ne? Ja. Das ist also auch schon ein paar Jahre her. Nebenbei, weil du Shirley Bassey gesagt hast, die hat es ja geschafft, dreimal sogar den Song zu haben.
Ne? Also die hat das Triple geholt. Absolut. Also auch immer im Zusammenspiel mit dem John Barry eben. 1971 dann nochmal mit Diamonds Are Forever und 79 beim Film Moonraker.
Ja, also die hat den Vogel sozusagen abgeschossen. Wir hatten ja eben 81 eben For You Eyes Only in tödlicher Mission mit Sheena Easton. Wir hatten eben Aha, nochmal The Living Daylights, Hauch des Todes. Und jetzt eben Gladys Knight, License to Kill, die Lizenz zum Töten. Was nebenbei, machen wir mal einen kurzen Exkurs. Es gibt ja auch deutsche Songs, die, also deutsche Versionen, die auch sogar offiziell in den Filmen wohl drin waren. Das muss ich beim nächsten Mal, wenn ich es mir anschaue, echt hören. Weil es gibt irgendwie Mireille Mathieu und Katja Epstein, die eine deutsche Version zu einem James-Bond-Song beigetragen. Und das war nicht die einzige.
Ne? Mireille Mathieu, da war es 1967 im Film Casino Royale. Ihre Version war dann ein Blick von dir.
Wobei, ganz kurz, man muss ja der Fairness halber sagen, dieser Casino Royale wird ja immer nie so als offizieller James-Bond-Film gesehen. Ne? Aber trotzdem irgendwie gehört er dazu. Und dann hat aber eben noch die gute Katja Epstein im Geheimdienst ihrer Majestät auch einen Song, ne? Wo der Weihnachtsbaum im Mai irgendwie blüht oder sowas.
Genau, wovon träumt ein Weihnachtsbaum im Mai? Ein super Titel, genau, war 1969 von der guten Katja Epstein. Ja, das, da war das einfach noch so, dass, also es war ja grundsätzlich, gab es eine Zeit, wo sehr viel Songs einfach nochmal auf Deutsch aufgenommen wurden.
Von gerade so 60er, 70er Jahre war das ja so das Ding, aber ich gebe zu, in Verbindung mit James Bond hätte ich das jetzt, oder hatte ich das offen gesagt einfach nicht wirklich auf dem Zettel. Ne, was ja, ich meine, wenn man so weiter guckt, ne, also gerade jetzt so unsere Hauptepisode ist ja 80er, ne, was wir da so alles haben. Es gab dann noch Rita Coolidge, All Time High aus Octopussy, dann klar Duran Duran, hier unsere Jungs, die auch bei uns im Studio hängen mit A View to a Kill. Und ja, aber das war's dann auch schon, ne? Also es gab logischerweise, James Bond wird ja nicht jedes Jahr gedreht, also gab's.
Nee, absolut, aber zumindest, über die haben wir ja auch schon gesprochen, Tina Turner ist dann 95 nochmal gekommen mit GoldenEye. Ja.
Also, und Madonna, die dürfen wir auch nicht vergessen.
Darf man auch nicht vergessen.
Die hat ja sogar mitgespielt. Ja, also... Ja, also wer auch dabei war, und weil wir ja gerade schon drüber gesprochen hast, gab es den, ich sage jetzt mal, den 67er Casino Royale Variante, da hat ja auch, ich finde den einfach großartig, Herb Alpert Musik gemacht
den
dazu.
Den hatten wir ja schon mal mit einem eigenen Song tatsächlich bei uns und er hat wirklich mit der Tijuana Brass Band zusammen das Titellied Casino Royale gemacht.
Ja, und dann würde ich sagen, hör mal damit auch wieder auf, weil sonst wir machen ja keinen James Bond Podcast. Es gab noch einen Song von Louis Armstrong, We Have All the Time in the World. Das ist eigentlich der einzige Song, der so, ich sag mal, zweimal Aufmerksamkeit
der
findet.
Der war, ist vorgekommen im Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät 1969 und dann noch einmal in No Time to Die 2021.
Ja, also von daher wisst ihr jetzt hoffentlich ein bisschen mehr oder erinnert euch besser gesagt noch daran, wie denn das mit den James Bond Filmen zu haben. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal sehr sicher, dass ohne zu spoilern, und ich glaube, wir haben die Kassette auch noch nicht gefunden, Duran Duran könnte durchaus dabei sein. Ansonsten, Rita Coolidge vielleicht auch. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Also von der Tendenz her würde ich sagen, möglich. So, bevor du mich hier schon wieder mit dem Blick auf eine Uhr stresst.
Nein, das sollte keinen Stress auslösen, also, bitte.
Tut es aber. Ich bin sensibel.
Okay, ich drück mal wieder.
Ja.
Schön.
Da tust du mir einen Gefallen. Ich glaube, da kommt jetzt bis... Wir können wieder stoppen, weil da ist auch...
Ich wollte es noch ein bisschen auskosten.
Du wolltest die gute Laune in mir einfach fördern.
Dreaming von OMD haben wir da gerade gehört.
Ja, wir hatten zu OMD ja auch schon mal mit zum Thema If You Leave in Folge 15 gesprochen. Also das heißt, wir werden da vielleicht jetzt nicht, gerade was die Band betrifft, nochmal komplett alles wiederholen und uns mehr auf den Song konzentrieren, der im Januar am 25.01. seine Veröffentlichung feierte und auch mal wieder in Deutschland, aber Österreich und Schweiz es irgendwie nicht geschafft hat.
Komisch. Deutschland ja schon, dort halt Platz 26, aber Österreich und Schweiz, die haben geschwächelt. 26 war es auch in Belgien, Australien Platz 33, Neuseeland 37 und das finde ich ganz cool, in Südafrika auf Platz 2, ja. Weil in England in der Heimat Platz 50 und in den USA Platz 16, ja, interessant.
Ja, also spannende Charts auf jeden Fall und es war, und das ist eigentlich so das, glaube ich, Entscheidende daran, es war eigentlich so die letzte Single, die OMD zumindest damals in der Originalbesetzung bis zur eben Reunion veröffentlicht hat. Mhm. Weil es war dann ja so, dass 91 bis 96 dann eben nur Andy McCluskey am Start war. Mhm. Und dann erst 2010 wieder der Paul Humphries dazugekommen ist.
Ja.
Aber nochmal zu dem Song, weil das finde ich eigentlich das Spannende, weil es gab einen Kritiker, der Stuart Mason. Ja, der hat eigentlich sehr, sehr positiv dazu gesprochen.
Ja. Ne? Nämlich Dynamit, das ist die beste Single seit Telegraph von 1983. Aber nicht jeder fand diese Single so gut.
Ja, weil das eigene Mitglied oder beziehungsweise der eigene Schreiber, der gute McCluskey selber, der es eigentlich singt, hat irgendwie gesagt, nee. Ja. Besser nicht veröffentlicht, weil der Text ist nicht gut. Ja, also so unterschiedlich.
Er war selbstkritisch, sagen wir mal so, ja. Oder?
Ja, das kann man sagen, ja. Also das war auch ein Song, der dann so ein bisschen das Best-of-Album der Band
eingeleitet hat,
promoted hat.
Ja. Ja,
das heißt, wie ein Best-of-Album meistens heißt, The Best of OMD und kam in einem Schaltjahr, vor allem am speziellen Tag des Schaltjahres.
Genau, tatsächlich am 29.02.1988. Dieses Schaltjahr ist ja bekanntermaßen nur alle 4 Jahre. Aber das finde ich ganz lustig, weil das wissen gar nicht so viele, dass ab und zu auch ein paar Schaltjahre mal ausfallen. Und zwar... müssen die, also zum Beispiel ist 1900 ist das Schaltjahr ausgefallen und 2100 ist ausgefallen. Aber 2000 war jetzt ein Schaltjahr.
2100 ist schon ausgefallen. Alex, wie weit bist du denn in der Zukunft?
Alter Schwede. Es wird ausfallen, Entschuldigung.
hallo, jetzt sind wir nicht nur eine Folge. Du bist schon hier irgendwie 75 Jahre voraus. Wahnsinn.
Also bei den Jahrhundertsprüngen, da ist es eben so, dass wenn die durch 400 teilbar sind, dann findet im Jahrhundert Wechsel, das Schaltjahr auch statt. Ansonsten fällt es aus, weil sonst
geht die Uhr einfach
falsch, weil wir immer in so ein paar Minuten dann irgendwie hinterherhinken praktisch. Ja.
Okay, aber sorry, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich oder wir beide es erleben, 2100, das heißt, da gibt es dann gar keine Schaltjahre.
Da gibt es kein Schaltjahr.
Also es ist ja nur ein Jahr. Es ist ja nur eins. Ich habe gerade gedacht so.
Ja.
Okay, du siehst auch bei mir heute etwas
kompliziertes Thema. Sorry.
Geistige Limitierung vorhanden, noch mehr als sonst. Wir waren bei OMD und dem Best of. Also das eine Zusammenstellung. Letztendlich, das klang jetzt gerade so ein bisschen werblich, ne? Sie hören das neue OMD-Album, eine Zusammenstellung der besten Songs ihres Schaffensperiode von 1979 bis 1988. Nein, aber OMD war ja schon ein sehr großer, wie soll ich sagen, oder ein sehr gutes Beispiel, dass die eher experimentell angefangen haben und sich dann eher zu pop-orientierten Songs nicht hingearbeitet haben. Ne? Man hat ja gehört, dass gute McCluskey das gar nicht immer so gut fand. Und deshalb, ja, aber das ist, wie gesagt, wer OMD mag und ja, ich gehöre dazu, wie ihr vielleicht wisst, der wird Spaß haben. Und auch da war es dann so, dass es eben eine CD-Version entsprechend gab und da waren dann nochmal, und deshalb habe ich die auch. Da war nämlich dann in der Tat das Telegraph noch drauf, Genetic Engineering, We Love You in der 12-Inch-Version und eine La Femme Accident. La Femme
Accident, ja.
Auch in der 12-Inch-Version. Also von daher
geil.
Habe ich das Album sehr oft gehört. Und, Side Note, eigentlich wollte die Band gar kein Best-of machen.
Ja, genau. Aber da gab es andere Menschen, die gesagt haben, ihr solltet dringend ein Best-of-Album machen. Sie hatten irgendwie so ein bisschen unerklärliche Schulden bei Virgin Records. Und um das zu begleichen, haben sie gesagt, okay, dann lassen wir uns dazu breitschlagen und machen so ein Best-of-Album.
Ja, also von daher, es gibt immer Gründe, warum. Genau, wir haben ja schon gesagt, ne, Folge 15, If You Leave, da haben wir sehr viel über die Band gesprochen, deshalb vielleicht hier nur ganz kurz so, ne, OMD hat eigentlich einen viel längeren und schwerer zu schreibenden Namen als OMD.
Orchestral Maneuvers in the Dark.
Ja, wurden 78 gegründet, eben von Andy McCluskey und Paul Humphreys, die sie schon seit der Grundschule entsprechend kennen. Sind sehr von Kraftwerk
influenced.
Ach du meine Güte. Influenced. Und waren 80 mit Enola Gay vor allem. Ne? So ein Antikriegssong mit Bombenabwurf in Hiroshima, weil die Maschine damals so
hieß. Genau, der Bomber hieß Enola Gay und wiederum der wurde benannt vom Piloten selber, weil dessen Mutter so hieß und die hat den Vornamen Enola bekommen von einer Romanfigur. Also ich musste das nochmal kurz nachschauen, das fand ich dann doch auch ganz interessant. Aber eigentlich ein total trauriges Thema, ja.
Ja, absolut und es wird wahrscheinlich noch trauriger, wenn ich darüber nachdenke, wie vielleicht jemand in den USA über den Nachnamen nochmal auch diskutiert und sagt, das hätte es in Amerika nicht geben dürfen. Wir machen weiter mit, nein, wir hatten ja schon gesagt, dass das eben die Dreaming die letzte Single war, weil eben dann der Paul Humphreys ausgestiegen ist. Das heißt, es gab dann eben 91 ein neues Album von OMD, aber eben das Sugar Tax Album, aber eben ohne oder nur mit Mr. McCluskey, der nämlich dann den Rechtsstreit um den Namen gewonnen hat. Aber wir wissen ja auch, sie haben sich dann wiedergefunden bei einer, angeblich bei der ultimativen Chartshow.
Ja, RTL hat es möglich gemacht.
Und, scheinbar, ja, haben dann auch fleißig wieder veröffentlicht, also 2010, 13, 17 und 23. Das heißt, OMD gibt es Gott sei Dank noch und ja, ich freue mich und irgendwann werde ich bestimmt mal wieder auch zu einem Konzert
gehen. Du hast die schon mal gesehen.
Ja, ich habe sie mehrfach gesehen.
Ja.
Und ja, deshalb, aber ich glaube, das habe ich auch damals, da hatte ich ja das, die Ehre, dass ich dann auch mal beide auf ein Foto verewigen durfte. Also von daher, ja, war es eine schöne Zeit und ich finde, wie gesagt, OMD großartig.
Ich auch.
Hast du schon gespult?
Ja.
Ja?
Ja.
Dann zeig doch mal. Ich hätte jetzt gern gewusst, was er davor gesungen hat oder was davor noch für ein Ton war. Ich weiß es nicht.
War da, gell?
Man hört auf jeden Fall schön das Yamaha DX7 Piano.
Yes.
Die Kassette ist sehr R&B-lastig, ne, wenn man sich das so anhört.
Interessanterweise, ja. Das, so kenne ich dich ja
also
kaum.
Da ist OMD ja eigentlich fast ein Ausreißer. Ansonsten so, also, ich spoiler schon, das war jetzt Alexander O'Neill mit Never Knew Love Like This.
Ah, also auch verliebt der gute Mann, gell?
Ja, kommen wir gleich dazu. Da steckt mehr dahinter, als man so auf den ersten Eindruck sieht. Kam 88 raus und war ein wieder ein Duett, muss man fast sagen. Mit der guten Sherelle, würde ich sie jetzt aussprechen.
Ja, ja.
Ne? Weil die haben davor schon mal mit Saturday Night Saturday Love, siehst du mal. Saturday Night, das war was anderes.
Saturday Night, nein, Entschuldigung, ich will jetzt nicht ablenken.
Also neben einem Tanzkanal möchtest du auch einen Sing-Podcast.
Nein, nicht wirklich.
Alles klar. Die war in Deutschland so respektabel, ne? Mit 49.
England Platz 26, USA Platz 28, aber in den R&B-Charts in den USA wieder weiter vorne auf Platz 2. Geschrieben und produziert haben das Ganze Jimmy Jam und Terry Lewis. Denen sind wir ja auch schon begegnet des Öfteren mit Janet Jackson, Human League, George Michael. Für den haben sie den Song Monkey gemacht. Ja. Also tolle Produzenten, die wir wahrscheinlich noch des Öfteren erwähnen.
Ja, die waren extrem aktiv damals und das Album, also das war das zweite Studioalbum vom guten Alexander O'Neill, heißt Hearsay und das hat dreimal Platin geschafft, kam im Juli 87 raus und hatte insgesamt vor allem auch 7 Singles. Mhm. Also 7 Singles-Auskopplung ist schon fast schon Michael Jackson
Niveau.
Ja, ja. Und wobei es in den USA mit 29 gar nicht so hoch war, da war es doch in Deutschland mit 22 und UK vor allem mit 4 deutlich größer. Aber wenn man sich eben anschaut, so ein paar Singles, ne, das waren auch richtig große Hits.
Ja, also ich kann mich vor allem noch an Criticize erinnern. Ja. Das war in Deutschland auf Platz 17, aber auch Fake war gut platziert auf 24. Und bei Fake ist uns irgendwie dann beim nochmal Nachhören auch so ein bisschen was aufgefallen tatsächlich, dass wir ein bisschen Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately?
Ja, da merkst du halt schon, einfach, ne, dass das
rausgehört.
Es war auch so ein bisschen, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern es war auch darauf angelehnt, ne, dass das Album Control so ein bisschen Referenz war, weil es eben ja auch eben Jimmy Jam und Terry Lewis produziert haben. Und war auch insofern clever, weil es war das erfolgreichste Soloalbum von Alexander O'Neill. Und weil wir ja vorhin gesagt haben, so der Song oder beziehungsweise das Album war eigentlich sogar ein Konzeptalbum. Ne? Also geht darum, dass es er singt darüber, wie Teilnehmer einer Haussoiree, was da so passiert. Ne? Also einmal von seiner Seite.
Genau, also wie er sich an eine Teilnehmerin ein wenig angenähert hat. Aber auch so die Beobachtung der anderen Menschen, die dort waren. Also da bezieht sich, was weiß ich, der Song Hearsay auf so eine Klatschtante. Fake auf dem Großmaul. Fake News ist ja das große Stichwort. Und da fällt mir auch jemand ein dazu. Entschuldigung.
Dass wir noch hier gebannt werden.
Genau. Nein. Vorsicht. Oder es geht dann um so eine Ex-Geliebte in Criticize. Also die Songs nehmen da wirklich sehr gut Bezug drauf.
Ja, also von daher, ne, also hätte man jetzt, glaube ich, nicht so gedacht, dass das wirklich ein Konzeptalbum entsprechend ist. Lass uns noch mal ein bisschen über den Künstler sprechen. Der ist im November 53 geboren, kommt aus dem Bundesstaat Mississippi, ist eher in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen und war dann 79 bei einer Band, die auch durchaus für Furore oder beziehungsweise einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte.
Ja, Flight Time nannten die sich und die waren tatsächlich Anfang der 80er Jahre Vorband von Prince und haben da dadurch ein großes Publikum erreicht. Ja.
Und da kennt er auch, also der gute Alexander kennt daher auch eben die guten Jimmy Jam und Terry Lewis, denn die waren auch dabei. Ja. Die Band hat sich dann irgendwann in nur noch The Time umbenannt. Er ist aber, bevor das erste Album rauskam, raus und hat seine Solo-Karriere gestartet. Und die ging so, 83 eigentlich so richtig los, ne?
Mit der Single Do You Dare. Er hat dann aber trotzdem, also auch wenn er aus der Band rausgegangen ist, einfach den Kontakt immer noch gut gehalten. Ja. Aber waren gute Singles nochmal dabei. Also Innocent zum Beispiel, If You Were Here Tonight. Das war dann beides zumindest mal Top 20 in den USA, in den R&B-Charts. Dann die Geschichte mit der Sherelle im Duett. Eben Saturday Love hatten wir ja schon erwähnt. Auch Platz oder Top 30. Es lief also erstmal ganz gut, aber so ein bisschen ist er auch auf Abwege gekommen. Also er hatte dann wirklich Alkohol- und Drogenprobleme, musste eine Entziehungskur machen, das war 1986. Aber Er kam zurück.
Genau, und dann eben, wie gesagt, ja sehr erfolgreich, dreifach Platin mit Hearsay. Und 91, da hat er dann aber die Zusammenarbeit mit Jam & Lewis beendet, was dann leider auch dazu geführt hat, der Erfolg hat dann wieder so ein bisschen nachgelassen. Auch ein bisschen, weil seine Probleme dann doch leider wieder zurückkamen. Aber er hat dann doch nochmal zwei Alben an den Start gebracht.
1996 und 2008. Und er geht immer noch live auf Tour. Also ist schon noch relativ gefragt als Live-Künstler. Macht auch noch mal was mit Sherelle. Also
ja, durchaus noch aktiv. Ja. Ne? Was ja eigentlich ganz positiv ist. Ich gucke so ein bisschen, jetzt gucke ich mal auf die Uhr.
Bitte.
Ja, weil ich glaube, wenn ich sehe, dass wir noch ein paar Songs haben, würde ich mal vorschlagen, wir machen jetzt
gute
mal
Idee.
Hier den berühmten Ende des Teil 1, Einleitung in Teil 2. Aber bevor wir das machen und wieder sagen, hey, danke fürs Zuhören, was jetzt nicht abwertend sein soll. Nein, ganz im Gegenteil, wir lieben es, dass ihr uns zuhört. Aber auch da, wir sind ehrlich und wir haben es am Anfang vergessen zu erzählen. Da hatte ich, deshalb muss ich auch dafür gerade stehen.
Musst du gerade stehen, okay.
Wir waren, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang waren das nochmal. Wir haben, glaube ich, über A Flock of Seagulls gesprochen.
Ja, richtig. Was,
und glaube ich auch wie heute über einige Dinge länger. Und da habe ich behauptet, weil wir ja oder ich Flock of Seagulls im Musikladen gesehen haben. Und da kam dann die Aussage von mir und da war ja auch Tight Fit dabei. Also das stimmt, Tight Fit war dabei. Aber dann habe ich mich dazu hinreißen lassen zu sagen, das waren ja auch die ESC-Gewinner. Und das war, also von daher wirklich Dankeschön an die Anmerkungen von euch. Da hat der gute Thorsten Blödsinn erzählt. Denn Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight, ja, das war ein großer Hit, Nummer 1 Anfang 1982. Und sie waren dann mit Fantasy Island entsprechend zusammen mit A Flock of Seagulls im Musikladen. Aber hat nichts zu tun mit
Bugs Fizz. Making Your Mind Up. Das war nämlich der Gewinnersong beim Eurovision Song Contest.
Ja.
Damals noch gerne Grand Prix
de Eurovision.
Genau.
Ja, ja, mit der entsprechenden. Aber die Hymne gibt es ja immer noch.
Ja.
Richtig. Also das heißt, ne, Bugs Fizz ist, wäre richtig gewesen als ESC. Also wir wollen den Titel auch gar nicht aberkennen. Also ne, ESC 81 Bugs Fizz. Und wir haben nochmal überlegt, was hatten die dann noch? The Land of Make-Believe. Das war auch eine Nummer 1 und eine Nummer 3 Ende 81 in Deutschland. Also sagen wir mal so, um mich ein bisschen selbst zu retten, die waren ja zeitlich schon ähnlich.
Aber, absolut.
Aber,
kann passieren.
Nein. Und macht das auch gerne. Ne? Also wenn ihr merkt, Jungs, was redet ihr da eigentlich? Gerne mal merken oder anmerken, weil wie gesagt, wir können auch mal irgendwo einen Dreher haben. Wir sind auch nur,
ja, ja.
Wir sind auch keine Maschinen.
Ja, dann verwechselt man irgendwelche Bandnamen und ja,
kann 2100 dann, ne? Wo wir wissen, dass es kein Schaltjahr gibt und so. Das wird dann. Das schauen wir dann mal. Das sehen wir dann. Ne?
Bis dahin ist noch lange hin.
Stimmt, wir haben ja hier auch unsere, wir sind ja schon, eigentlich sind wir ja schon in einem Jahr, wir haben ja hier über Futurama unsere, wir wissen ja schon auch, wie wir aussehen.
Ne? Oh,
also so
ja.
Gesehen.
Richtig. Ha. Sehr gut. Ach, ich bin sehr zufrieden.
2100, The Lost 80s Tapes, Folge 1398, Teil 1. So, wir quatschen jetzt nicht mehr. Wir sagen danke fürs Zuhören. Freut euch auf Teil 2 von Folge 26. Da sind nämlich ein paar sehr geile Sachen
ja,
noch dabei. Also
ich freue mich auch schon.
Und bis dann, oder?
Bye, bye.
Macht's
gut. Ciao.
Tschüss.